Kapitel 1. Ich würde euch helfen, wenn ich könnte. Es war der Neujahrstag des Jahres 1900. Die Zukunft schien so hell wie ein Frühlingsmorgen. In ganz Amerika erlebte die Wirtschaft einen steilen Aufschwung. Die Hochöfen glühen, rief ein Senator aus. Die Spindeln surren und Glück und Wohlstand halten bei uns allen Einzug. Der junge Senator aus Ohio war nicht der Einzige, der eine solche Meinung vertrat. Am 1. Januar 1900 erschien die Zukunft in der Tat vielversprechend. Die Welt befand sich weithin im Frieden. China mit seinen Hunderten von Millionen Menschen war für Reiselustige noch offen, damit auch für das Evangelium. Innerhalb der riesigen Landmasse, die ihre Bewohner das große Russland nennen, war noch ein wenig Zeit vorhanden. Bald aber sollten Krieg und Revolution die Unschuld zunichte machen. Beinahe 20 Jahre verblieben noch, bis das Rattern von Gewehrfeuer außerhalb des Winterpalastes des Zaren den Gang der Geschichte mit einem Mal ändern sollte und damit auch die Gelegenheiten für das Werk Gottes. Gewaltige Veränderungen waren im Schwange. Sie nahmen sich aus wie das ferne Grau einer Windböe, die einen Sturm ankündet. Freilich, am Neujahrstag 1900 konnten nur wenige Menschen etwas anderes als den Sonnenschein erkennen. Wenn jemand im vergangenen Jahr nicht viel Geld verdienen konnte, ist er ein hoffnungsloser Fall, frohlockte ein Zeitungsschreiber. Und ein New Yorker Geistlicher sprach in glühenden Worten davon, dass Gesetze gerechter und Herrscher menschlicher werden. Die Musik wird süßer und Bücher werden immer klüger. Eine der wenigen Gegenstimmen kam von einer 72-jährigen Frau, die an diesem 1. Januar gerade im australischen Neu-Süd-Wales weilte. Ihr Name war Ellen G. White. Seit Jahren schon sprach sie immer dringlicher von schrecklichen Dingen, die über die Welt kommen würden.
Bald werden wir Tod und Zerstörung erleben, eine Zunahme der Verbrechen und ein grausames und böses Vorgehen gegen die Reichen, die sich selbst gegenüber den Armen erhöht haben.
Die Menschen würden die stärksten Waffen entwickeln, um zu verwunden und zu töten, sagte sie. Und diese Waffen würden es niemandem gestatten, sich irgendwo auf Erden in Sicherheit zu wiegen. All das, warnte sie, würde bald auch das Werk Gottes berühren. Sie sagte voraus, dass auf Reisen von Ort zu Ort, um das Evangelium zu verbreiten, bald links und rechts des Weges Gefahren lauern würden. Sie drängte das Volk Gottes dazu, die Mittel und die Mitarbeiter aufzuteilen. Seltsame Worte, ganz und gar nicht im Einklang mit dem Zeitgeist und viel schwerer zu schlucken als die beruhigenden Äußerungen von Pfarrer Newell Hillis, der vor seiner Brookliner Gemeinde von klügeren Büchern und süßerer Musik faselte. Für Siebenten-Tags-Adventisten war es jedoch angebracht, über Ellen Whites Warnung gründlicher nachzudenken. Die Frau hatte in der Vergangenheit wiederholt Recht behalten. Wenn die Gemeinde geglaubt hatte, sie übergehen zu können, waren manchmal recht schmerzliche Verluste die Folge. Nur wenige Menschen konnten das an jenem strahlenden Neujahrstag erkennen. Doch Ellen Whites Vorhersagen standen unmittelbar vor ihrer Erfüllung. Noch im selben Monat wurde Lenin aus der sibirischen Haft entlassen und reiste quer durch ganz Russland ins sichere Westeuropa. In Europa selbst schmiedeten die Völker die Bündnisse, die unmittelbar in den Ersten Weltkrieg führten. Und in Zürich schrieb ein junger Student namens Albert Einstein merkwürdige Formeln auf und stellte sich die Frage, ob man Materie in Energie verwandeln könne. 45 Jahre danach leuchtete der morgendliche Himmel über Hiroshima rot auf. Für die Welt schien der Morgen angebrochen zu sein, aber auf der Stundenuhr der Geschichte war es bereits spät geworden. Sehr spät sogar. Ein Dutzend Jahre waren vergangen, seit Ellen White der Gemeinde erklärte, dass der Spätregen fallen werde. In Amerika hatte man schon ausgiebig über Sonntagsgesetze geredet. Nun ein kurzes Aufflackern von Friede und Wohlstand, um dem Volk Gottes eine letzte Gelegenheit zu bieten, das Werk des Herrn schnell zu beenden. Die Frage, die sich der Gemeinde stellte, war sehr einfach. Wird die Gemeinde erkennen, wie dringend der Augenblick ist? Oder wird sie sich im Schein des letzten prachtvollen Tages der Geschichte sonnen und die Gelegenheit verstreichen lassen? Das adventistische Goldgräberlager. An jenem 1. Januar stand Ellen White schon früh auf. Sie wusch sich, wie es ihre Gewohnheit war, mit einem Schwamm, kleidete sich an und begab sich unverzüglich an ihr Schreibpult. Sie folgte damit einer jahrelangen Gewohnheit. Die frühen Stunden waren die besten, frei von den Ablenkungen des Tages und seiner Betriebsamkeit. Wenn auch ihr frühes Aufstehen oft durch Schmerzen während der Nacht bedingt war, hatte sie doch gelernt, das Beste aus der Sache zu machen. Zum Frühstück lagen meistens schon mehrere Stunden Arbeit hinter ihr. An diesem Morgen wurde sie von einer ganz besonderen Last bedrückt, die sich im Laufe der Jahre zu einer großen Sorge ausgewachsen hatte. Wie soll es mit dem ärztlichen Werk der Adventmission weitergehen? Wenn es ein Gebiet gab, auf dem sich die Gemeinde keine Blöße leisten konnte, dann im Gesundheitswerk, dem ärztlichen Werk, das den rechten Arm der Botschaft verkörperte. Es gab hinreichend Grund zur Sorge. Beunruhigende Nachrichten hatte man erst kürzlich aus Battle Creek in Michigan vernommen, wo sich das medizinische Flaggschiff der Gemeinde befand. Die Stadt war gegen den wiederholten und dringenden Rat von Ellen White zur großen adventistischen Kolonie geworden, die immer schwieriger im Griff zu halten war. Jahrelang hatte die Botin des Herrn vor der Gefahr gewarnt, Geld und Menschen an einem Ort zu bündeln. Dennoch beherrschten im Jahr 1900 adventistische Einrichtungen die Stadt. An den Ufern des Kalamazoo stand das Verlagsgebäude von Review und Herald. Die Leitung, die auf Geldgewinn von außen gierte, nahm Aufträge von fast jedem zahlungswilligen Kunden an. Die Folge war, dass dort Material gedruckt wurde, das man nicht als adventistisch bezeichnen konnte. Einen Straßenzug weiter bot der Daimtabernakel, das Gotteshaus, 3400 Menschen Platz. Am Sabbatmorgen trafen sich dort 17 Sabbatschulklassen. Verschiedene Gruppen kämpften um die Vorherrschaft. Für kurze Zeit wurden Zehntengelder abgezweigt, um die laufenden Unkosten der Gemeinde zu decken. Im Umkreis von nicht einmal 2 Kilometer stieß man auf die Büros der Generalkonferenz, das Battle Creek College, ein wachsendes Gesundkostwerk, ein Waisenhaus und auf 1000 Adventisten, die in einem Gebiet wohnten, das von Grundstücksspekulanten nur so wimmelte. Amüsierte und manchmal auch angewiderte Betrachter nannten es das adventistische Goldgräberlager. Für Ellen White, die an diesem Neujahrstag über das Wohlergehen der Gemeinde nachdachte, waren solche Nachrichten äußerst besorgniserregend. Diese halbherzige Lebensweise hatte die Wiederkunft, die schon seit Jahrzehnten überfällig war, verzögert. Schon 1883 hatte Ellen White zum Ausdruck gebracht, dass der Herr lange zuvor hätte kommen können.
Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 an ihrem Glauben festgehalten und wären sie vereint der göttlichen Vorsehung gefolgt, wäre Christus schon längst gekommen.
Sie hatte das in fast gleichlautenden Worten in 1894 und 1898 wiederholt und in 2 ihrer Hauptwerke auch niedergeschrieben, im großen Kampf und im Leben Jesu. Im Jahr 1900 brachte sie dasselbe noch einmal im Band 6 der Testimonies for the Church zu Papier.
Wären die Absichten Gottes von seinem Volk umgesetzt worden, wäre Christus längst schon auf diese Welt gekommen.
Doch dieses Mal fügte sie in Bezug auf das, was wirklich die Absichten Gottes vereitelte, eine unmissverständliche Bemerkung hinzu.
Die Mittel sollten nicht dazu aufgewendet werden, um Einrichtungen dort zu vermehren, wo das Werk schon gegründet ist. Er richtet nicht ein Gebäude nach dem anderen, wo viele Interessen zusammenlaufen.
Das alles warf ein Schlaglicht auf ein Problem, das in Battle Creek zusehends außer Kontrolle geriet. Die Verantwortlichen für die verschiedenen Einrichtungen taten genau das, wovon Ellen White abgeraten hatte. Geldmittel, Begabungen und Anstrengungen flossen konzentriert in die großen und in zunehmendem Maß unbeherrschbaren Institutionen, während die notleidenden Gegenden dieser Welt das Werk durch einen Mangel an finanziellen Mitteln Schaden nahm. Zu allem Unglück spiegelte sich diese Führungsschwäche auch im Leben der Laienglieder wider. Inmitten eines Wohlstandes, der zur raschen Beendigung des Werkes Gottes gedacht war, ließen sich viele durch materielle Güter ablenken. Sie bauten ein Haus nach dem anderen und investierten drauf los, als ob die Welt ewig bestehen würde. Die Verzögerung der Wiederkunft war kein Rätsel. Sie wurde durch das beständige Versagen des Volkes Gottes verursacht, dem es nicht wirklich darum ging, Jesus zu begegnen. Die Krise strebte jetzt ihrem Höhepunkt zu. Es bestand die Gefahr, dass die Wiederkunft noch sehr lange nicht stattfinden würde, weil sie von jenen, die sie verkündigen sollten, verzögert wurde. Innerhalb weniger Wochen enthüllte Ellen White, dass die Gemeinde tatsächlich vor dieser Möglichkeit stand.
Wir müssen, wie einst die Kinder Israel, vielleicht noch in dieser Welt bleiben, weil wir viele Jahre lang so ungehorsam gewesen sind,
schrieb sie im Jahr 1901.
Aber um Christi willen sollte sein Volk nicht Sünde auf Sünde häufen, indem es Gott für die eigenen Fehler verantwortlich macht.
Die Gemeinde war also gewarnt. Sie könnte unter Umständen noch viel länger, als sich das irgendjemand wünschte, in dieser Welt bleiben. Die Ursache dafür lag in der mangelnden Hingabe an den Glauben, den sie bekannte. Überall in Battle Creek stieß man auf Beweise dafür. Und nirgends war das so sichtbar, wie im Krankenhaus. Die Falle. Das Battle Creek Sanitarium, ein Krankenhaus und kein Sanatorium in unserem Sinn, Anmerkung des Übersetzers, war ein riesiges Gebäude, ein ausladender viktorianischer Komplex, der sich auf fast 300 Meter entlang der Washingtonstraße erstreckte. Hier, so warnte Ellen White, standen 1000 Angestellte im Begriff, ihre Arbeit nicht als Mission aufzufassen, sondern als angenehme, halbweltliche Berufslaufbahn. Für eine Gemeinde, die sich auf die ärztliche Mission stützte, war das eine Gefahr, die man nicht unterschätzen durfte. Eigentlich bedeutete das, dass eine wichtige Einrichtung der Gemeinde im Sterben lag. Seit mehreren Jahren schon gaben die Nachrichten aus dem Krankenhaus in Battle Creek zu Besorgnis Anlass. Zahlreich waren die Hinweise darauf, dass die riesenhafte Anstalt für die Adventbotschaft verloren gehen könnte. 1895 hatte Dr. John Harvey Kellogg, der Leiter des ärztlichen Werkes, das American Medical Missionary College, eine ärztliche Missionsschule, gegründet. Der Name klang beruhigend. Diese Art von Terminologie reichte aus, um nervös gewordene Teilnehmer der Delegiertenversammlungen einzulullen. Als Kellogg gebeten wurde, die Schule noch eindeutiger adventistisch auszurichten, zeigte es sich, dass beruhigende Klischees nicht immer die ganze Wahrheit verraten. Das ist keine sektiererische Schule, entgegnete er gereizt. Sektiererisches würde dort nicht gelehrt werden. Um 1900 galt das Krankenhaus als das stärkste Bollwerk der Gemeinde. Das bedeutete nichts anderes, als dass sich die Gemeinde, sollte die Zukunft ihrer größten Einrichtung gesichert bleiben, früher oder später mit Dr. Kellogg auseinandersetzen musste. Kellogg war ein kleiner, aber energischer Mann, der in späteren Jahren im weißen Anzug und mit Gamaschen durch Battle Creek kurfte. Es wird berichtet, dass er sich auf dem Fahrrad in die Arbeit begab und einem neben dem Drahtesel einherkeuchenden Sekretär Briefe diktierte. Kellogg hatte einen vielschichtigen Charakter und verfügte über ein einnehmendes Wesen, war ein medizinisches Naturtalent und schüchterte andere mit seiner Sprachgewalt ein. Er war ein Mann, der weinen konnte, wenn er Ellen Whites Brief an eine Gemeinde las und der sie später gleichwohl als Plagiatorin verdammte. Er konnte, wie es schien, alles, nur nicht der Versuchung widerstehen, das Krankenhaus von Battle Creek auf den trügerischen Pfad der Übergröße zu führen. Geht man in diesem Fehler zu weit, kann man sich einen ganzen Wust von Sorgen aufhalsen. Überkonzentration von Reichtum, Zusammenbruch der geistlichen Ausrichtung, Verlust der persönlichen Nähe, die das adventistische Gesundheitswesen so wirkungsvoll gemacht hat. Damit könnten noch andere Probleme einhergehen. Schwächen in der Verwaltung, Schulden, angespannte finanzielle Lage. Am Ende wäre das adventistische ärztliche Werk nur eine von vielen Organisationen, kaum von der Welt unterscheidbar und im Wettstreit mit anderen Krankenhäusern liegend, die vielleicht im weltlichen Sinn finanziell stärker gepostet sind und besser verwaltet werden und mehr Erfolg haben. Die Lage glich einem Albtraum, vor allem für eine Gemeinde, die das ärztliche Werk als den rechten Arm der Botschaft betrachtete. Ellen White versuchte verzweifelt, das Problem in den Griff zu bekommen, bevor es einen Punkt erreichte, von dem es kein Zurück mehr gab. Schon mehrmals hatte sie an Dr. Kellogg geschrieben und ihn angefleht, die ehrgeizigen Pläne für Battle Creek fallen zu lassen und überschüssige Mittel neuen Unternehmungen im Missionsfeld zur Verfügung zu stellen, wo das Werk durch Geldmangel aufs Schwerste behindert wurde. Sie hatte von ihm die sonderbare Antwort erhalten, dass die Satzung des Krankenhauses es verbiete, Geld aus Michigan hinauszuschicken. Das war ein freimütiges Argument und durchaus einleuchtend, wenn man um die Möglichkeiten der gesetzlichen Manipulation nicht Bescheid wusste. Völlig klar schien jedoch alles für Ellen White, die mit prophetischem Auge wohl schon schlaue Rechtsexperten in ihren getäfelten Anwaltskanzleien sitzen sah, wie sie Dokumente prüften und in ihrer Mitte ein kleingewachsener Mann in weißem Anzug, der gelassen zusah, wie seine Rechtsberater arbeiteten und der den Kopf leicht nach hinten gebeugt, mit den Fingern sanft auf die Armlehnen klopfte.
Mir sind Dinge gezeigt worden, die meine Seele außerordentlich betrüben. Ich sah Männer Arm in Arm mit Rechtsanwälten. Gott aber blieb vorne draußen. Ich bin beauftragt, ihnen zu sagen, ihr handelt nicht unter dem Einfluss des Geistes Gottes.
Schon 1898 hatte sie also vor den gesetzlichen Machenschaften gewarnt, die das ärztliche Werk bedrohten. Der Zeitpunkt ihrer Aussage ist verblüffend, denn in diesem Jahr änderte Kellogg geschickt die Struktur des Krankenhauses, so dass es eines Tages möglich sein würde, es der Gemeinde mittels Abstimmung zu entreißen. 1897 war der Status als Körperschaft ausgelaufen. Die Gesetzeslage von Michigan erforderte die Auflösung der Körperschaft, den Verkauf der Vermögenswerte und die Bildung einer neuen Körperschaft. Wenn jemand Änderungen anstrebte, dann bestand jetzt die goldene Gelegenheit dazu, und Kellogg nützte diese Chance. Im Juli 1898 wurden die Vermögenswerte des Battle Creek Krankenhauses an eine neue Gruppe unter der Leitung von Dr. Kellogg verkauft, der sofort eine neue Körperschaft gründete. Der Besitz von Anteilscheinen, der einst nur Adventisten vorbehalten war, stand jetzt jedem offen, der bereit war, ein Dokument zu unterzeichnen, dass das Krankenhaus als nicht kirchlich, nicht sektiererisch, humanitär und philanthropisch auswies. Für alle, die sich gegen eine solch umwälzende Veränderung wandten, hatte Kellogg eine schnelle Antwort bereit. Es sei bloß eine Formsache, beschwichtigte er, damit die Körperschaft die Vorteile der staatlichen Gesetzeslage genieße. Doch in Wirklichkeit war die neue Satzung von der Art jener Dokumente, aus denen feindselige Übernahmen entspringen. Im Jahr 1906 waren die Tücken nur allzu offensichtlich. Kurz vor dem Bruch mit der Gemeinde erklärte Dr. Kellogg, dass die Bestimmungen einer Körperschaft alle Tätigkeiten sektiererischer oder kirchlicher Art ausschlössen. Unverblümt machte er der Gemeinde klar, was aus dem großen Traum an den Ufern des Kalamazoo geworden war. Die Gemeinschaft ist nicht die Besitzerin der Immobilie und wird es auch nie sein, denn diese gehört der Öffentlichkeit. 1898 hatten die leidenden Brüder der Gemeinschaft Kelloggs beruhigende Erklärungen hingenommen. Es war aber eine Falle, die sie eines Tages teuer zu stehen kam. Schon bald hatte Kellogg einen neuen Vorschlag parat. Warum nicht alle gemeinschaftseigenen medizinischen Einrichtungen in Amerika unter eine gemeinsame Verwaltung stellen? Wenn neue Krankenhäuser gebaut würden, wären sie dann keine eigenen Körperschaften, sondern Teilorganisationen von Battle Creek und mit diesem untrennbar verbunden. Kelloggs Vorschlag lief darauf hinaus, sich des gesamten ärztlichen Werkes zu bemächtigen. Ellen White erkannte sofort die Gefahr. Würde man viele Einrichtungen unter einem Dach zusammenfassen und ein paar Leute das ärztliche Werk leiten lassen, dann hinge alles vom Geschick und der geistlichen Einstellung einiger mächtiger Mitarbeiter ab. Sollten diese versagen, sei es durch schlechtes Management oder weil sie die geistliche Sicht verloren haben, würde das gesamte Werk Schaden nehmen. Statt der größte Segen zu sein, würde das ärztliche Werk zum größten Problemfall der Gemeinde werden. Es wäre ein Fehlschlag von kolossalem Ausmaß, der das Werk um eine Generation zurückwerfen könnte. Gemeinsam mit anderen leitenden Brüdern bekämpfte Ellen White den Vorschlag mit aller Entschiedenheit. Doch bald schon gab es Anzeichen dafür, dass es zu spät sein könnte. Die Gefahren, vor denen sie so lange gewarnt hatte, hatten sich in Battle Creek tief eingenistet. Das Krankenhaus mit seinem Geld und den großen Aufstiegsmöglichkeiten zog Leute an, die Ellen White und den leitenden Brüdern, die ihr halfen, feindselig gegenüberstanden. Viele dieser Kritiker waren talentierte Männer, ausgebildete Theologen oder Mediziner. Einer war ein begabter Liederkomponist, dessen Werke einst den Geist der Adventbotschaft zum Ausdruck brachten. Einige dieser Brüder, Gerüchten zufolge von den reichlich fließenden Bareinnahmen des Krankenhauses finanziell unterstützt, machten sich bald daran, ein Buch zusammenzustellen, um Ellen White als Betrügerin zu entlarven. Prominente Leute begannen mit wachsender Kühnheit von einer großen Veränderung innerhalb der Glaubensgemeinschaft zu sprechen, von neuen Zielsetzungen und einer neuen Mission. Unterdessen arbeiteten die Abtrünnigen in kleinen Schritten und unter der Oberfläche, finanziell abgesichert durch das betuchte Krankenhaus und unter dem Schirm von Dr. Kelloggs Überzeugungskraft, an Zielen, die alle noch verborgen waren. außer einer 72-jährigen Frau in Australien, die im Schlaf Zeugin von merkwürdigen Treffen und nächtlichen Konferenzen wurde. Sie sah dort auch einen Mann im weißen Anzug, den eine menschlich unerklärliche Überzeugungskraft auszeichnete. Viele ahnen nichts. Genau das ist die Last, die Ellen Whites Gemüt bedrückt, als die Neujahrssonne den sommerlichen Himmel über Corangbong wärmt. Der große ärztliche Arm der Gemeinschaft, so unabdingbar, um Vorurteile abzubauen und der Adventbotschaft Türen zu öffnen, reißt sich unerbittlich vom Adventismus los. Ellen White nimmt ein Blatt Papier, greift zur Feder und setzt einen Brief an George Ewing, den Präsidenten der Generalkonferenz, auf.
Lieber Bruder Irwin, rette Dr. Kellogg vor sich selbst. Er missachtet den Rat, den er beherzigen sollte.
Wir schreiben das Jahr 1900. Die Aussichten, Gottes Werk zu vollenden, sind noch nie so günstig gewesen. Die Welt lebt großenteils im Frieden, von Maine bis Manila, von Paris bis Kanton. Beinahe überall kann man das Evangelium verbreiten. Die Menschen sind für eine Gesundheitsbotschaft, von der die meisten nie etwas gehört hatten, aufgeschlossen. Sie suchen nach körperlicher Ertüchtigung im Freien und stürzen sich, da ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden, in den Fahrradrausch. Jene, die es sich leisten können, strömen zu Tausenden nach Battle Creek. Sie ahnen nichts von den Kämpfen hinter den Kulissen und sind auch von einer Teilansicht der Wahrheit hingerissen. Fleißige Engel haben alles getan, was der Himmel tun kann, um die Welt für die Adventbotschaft vorzubereiten. Die großartige Botschaft des Spätregens vom Sieg in Jesus wird angeboten. Überall erfüllen sich prophetische Vorhersagen. Es ist unvorstellbar, dass man eine solche Gelegenheit versäumen kann. Und doch ist es so. Das Krankenhaus in Battle Creek befindet sich auf Abweichkurs von der Gemeinde. Seine Gelder werden falsch angelegt, die gesetzlichen Gegebenheiten manipuliert. Das Verlagshaus Review and Herald übernimmt derart zweifelhafte Druckaufträge, dass sich Schwester White sogar über jene Sorgen macht, die als Setzer arbeiten und mit diesem Material in Berührung kommen. Die grundlegenden Glaubenswahrheiten werden bald von unorthodoxen Ansichten in Frage gestellt, die solch wichtige Wahrheiten wie jene vom himmlischen Heiligtum aushöhlen. In ihrem verzweifelten Bemühen, die Gemeinde vor der Gefahr zu schützen, rät Ellen White adventistischen Eltern schon bald, ihre Kinder von Battle Creek fernzuhalten. Sie würden dort durch versteckte Andeutungen, die dazu dienen, das Vertrauen in die Prediger und die Botschaft zu schwächen, nur verdorben. Neujahrstag 1900. In Shanghai schaukeln britische Dampfschiffe träg an ihren Bojen auf dem Hong Ho und wärmen sich in der verträumten Wintersonne. In St. Petersburg unternehmen russische Adelige flotte Schlittenfahrten am Ufer der Neva und eilen dann heim, um sich für den Abend in schöne Kleider zu werfen. In Berlin weiß Graf Alfred von Schlieffen bereits, dass der Krieg, wenn er einmal ausgebrochen ist, über die offenen Ebenen Belgiens fegen wird. Er weiß es, weil die Landkarten schon gezeichnet sind. In den Schriften der Adventgemeinde springen uns Worte ins Auge, die einem letzten Verzweiflungsschrei nach Aufmerksamkeit gleichen, bevor es zu spät ist.
Menschliche Werkzeuge werden jetzt ausgebildet und setzen ihre ganze Erfindungsgabe ein, um äußerst starke Waffen zu entwickeln, mit denen sie verwunden und töten können. Die Mittel und Mitarbeiter sollten aufgeteilt werden.
Die letzten Sonnenstrahlen weichen vor den Augen des Volkes Gottes, das Häuser kauft und verkauft, das Krankenhaus in Battle Creek durch Zubauten noch vergrößert und sich mit Zweifeln abgibt, die so faszinieren wie das Feuerwerk am 4. Juli. Bald erreicht ein Brief, kurz vor Weihnachten, von Ellen White verfasst, Dr. Kelloggs Schreibtisch.
Ich schreibe dir, wie eine Mutter ihrem Sohn schreiben würde. Ich würde dir helfen, wenn ich könnte. Ich würde dich besuchen, wenn ich könnte. Wenn du die Warnungsbotschaften annimmst, die dir geschickt werden, wirst du vor großem Kummer bewahrt bleiben.
Alles ist bereit. Wie das Volk Israel am Jordan hat das Volk Gottes nur mehr eine kurze Reise bis zum verheißenen Land vor sich. Es ist Zeit, dass sich die Adventbotschaft wie ein Steppenbrand ausbreitet. Es ist Zeit für den Teufel, zum Gegenschlag auszuholen. Es ist Zeit für den Abfall, den wir Alpha nennen.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.